Mahaleo aus Madagaskar. Eine Sendung in 4 Folgen. Mahaleo ist die bekannteste Gruppe in dieser grössten Insel östlich von Afrika. Und wir möchten mit dieser Sendung sowohl die Gruppe Mahaleo von Madagaskar vorstellen, wie natürlich auch das Land. Text verantwortlich von dieser Sendung ist der Bekotto von der Gruppe Mahaleo, der im Almanach für Ausreißer erhältlich in Basel die Textbeschreibung von Madagaskar geschrieben hat. Ebenfalls haben wir verwendet für die Sendung aus dem politischen Lexikon vom Bex Verlag, Beschreibung von Madagaskar. Und Text von Didier Ratsiraka, aktueller Staatspräsident von Madagaskar, der geschrieben hat ein Buch «Strategie für das Jahr 2000». Realisiert ist die Sendung wurde von Hannes Lämmler. Peter Gerber. Claude Braun. Und Sabina Gnädinger. Durch die ganze Sendung führt uns die Musik von Mahaleo aus Madagaskar. Im Almanach für Ausreißer vom September, Oktober, November 1982 ist erschienen die erste Folge von dem Text, also geschrieben von Bekotto, Mitglied von der Gruppe Mahaleo, eine Beschreibung von Madagaskar. Madagaskar. Madagaskar, amtlich Demokratische Republik Madagaskar, République démocratique de Madagaskar, ist eine Republik unter Führung eines obersten Revolutionsrates auf der Insel Madagaskar und umliegenden Inseln im Indischen Ozean, vor der Küste Ostafrikas. Die Fläche umfasst 587.000 Quadratkilometer und die Bevölkerung zählte 1976 8,3 Millionen Einwohner. Mittlere Bevölkerungsdichte 14 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Hauptstadt ist Antananarivo, die 1973 380.000 Einwohner zählte. Verwaltungsmäßig ist Madagaskar in 6 Provinzen gegliedert. Die Amtssprache ist Malagasy und Französisch.
Madagaskar ist ein Agrarland, das infolge langer französischer Kolonialherrschaft in der ökonomischen Entwicklung zurückgeblieben ist. Seit 1972 und verstärkt ab 1975 wird durch Beschreiten eines progressiven Entwicklungsweges mit sozialistischer Orientierung der Einfluss des ausländischen Kapitals zurückgedrängt und eine nationale Wirtschaft aufgebaut. Gegenwärtig umfasst der staatliche Sektor über 3/5 der Volkswirtschaft, 1975 nur etwa 1/8. Bodenschätze, Energiebetriebe, Banken, Industrie, Versicherungsgesellschaften, Transportwesen, weite Bereiche des Handels, ausländischer Landbesitz über 100 Hektaren und anderes wurden verstaatlicht. Bedeutende Veränderungen vollzogen sich im Bereich der Landwirtschaft, dem Hauptwirtschaftszweig des Landes, wo über 4/5 der Erwerbstätigen beschäftigt sind. Die noch nicht ausreichende Versorgung der Bewohner mit Reis, Hauptnahrungsmittel, soll in den nächsten Jahren aus eigener Kraft gedeckt werden. Der Anbau von Exportkulturen, Kaffee, Vanille, 7/10 der Weltproduktion, Zuckerrohr, Kakao, Gewürze unter anderem, 9/10 des Ausfuhrwertes, ist für die Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Währung Madagaskar, Franc, entspricht 100 Centim.
Die Ursprünge Madagaskars. Laut der Theorie von Gondwanaland gehörte die große Insel, wie Madagaskar auch genannt wird, vor einigen Milliarden Jahren zum afrikanischen Kontinent. Der Kontinentalbruch, aus dem damals alle Erdteile hervorgegangen seien, habe auch Madagaskar und die anderen kleinen Inseln des Indischen Ozeans vom afrikanischen Kontinent abgespalten. Über Anfänge der Besiedlung weiß man nichts Genaues. Umso zahlreicher sind die Hypothesen. Die schriftlichen Quellen sind spärlich und stammen samt und sonders aus den kolonialen Bibliotheken Portugals, Frankreichs, Englands, Norwegens. Im Übrigen ist man auf eine andere Art Quellen angewiesen. Archäologische, ethnologische, Vergleiche der afrikanischen, südostasiatischen, polynesisch-malaysischen und madagassischen Bevölkerung und mündliche Legenden, Geschichten, Sprichwörter.
Die Historiker unterscheiden im Allgemeinen 4 große Einwanderungswellen. Vom 4. Jahrhundert vor bis zum 4. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung die polynesisch-malaysische Welle. Vom 8. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert die arabische Welle. Im 16. Jahrhundert die afrikanische Welle, am Anfang des 20. Jahrhunderts die europäische und die asiatische Welle. Die mündlichen Archive, madagassische Erzählungen, Legenden, Aberglauben, wissen jedoch von einer Pygmäenrasse zu berichten, den Wadzimba, die in den Bergen lebte, noch bevor der erste historisch anerkannte Einwanderer den Boden Madagaskars betreten hatte. Die Wazimba waren angeblich sehr kleinwüchsig, 90 cm hoch, und lebten ohne festgefügte soziale Ordnung in den Bäumen.
Noch heute weckt das Wort Wazimba vor allem in den Berggebieten Madagaskars Erinnerungen an eine geheime Kraft. Gewisse Quellen, Landstücke oder Wälder werden ihnen zugesprochen. Ein heiliger und furchtsamer Respekt umgibt den Glauben an die Macht. Mit solchen Schauermärchen werden die madagassischen Kinder noch immer dazu erzogen, die Natur zu achten.
Die Legende beschreibt sie jedoch als vortreffliche Zauberer und außergewöhnlich begabte Medizinleute. Man nimmt an, dass sie ihren Lebensunterhalt mit Jagd, Fischfang bestritten. Ausgerottet wurden sie in einem Besiedlungskrieg der polynesisch-malaysischen Einwanderer gegen die Urbevölkerung. In der madagassischen Geschichte, vor allem in jener der Berggebiete, findet man Namen von Königinnen und Königen wie Rafohi, die ganz Kleine, und Rangita, die Winzige mit den Kraushaaren, was darauf schließen lässt, dass die ersten Einwandererkönige in den Bergen Heiratsbündnisse mit den Clans der Wazimba eingegangen sind.
Polynesisch-malaysische Welle. Man nimmt an, dass im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine erste Gruppe polynesisch-malaysischer Einwanderer nach Madagaskar gekommen ist. Diese sind angeblich in Kanus und Segelschiffen, die mit Gleichgewichtsstangen versehen waren, eine typische südostasiatische Bauweise, auf der Insel gelandet. Die Meeresströmungen des Indischen Ozeans sollen sie an die Ostküste getrieben haben. Dort ließen sie sich nieder und führten ein nomadisches Leben. Später zogen sie in die Berge. Dort rotteten sie die Wazimba aus. Zur selben Zeit tauchte in Madagaskar der Zebu auf, den diese Einwanderer mitgebracht hatten, und versetzte das Wazimba-Volk in Angst und Schrecken. Die mündlich überlieferte Legende vom Zebu ist eine interessante historische Quelle. Eine schreckliche Hungersnot war über das Reich des Königs Andriamanelo, wahrscheinlich polynesisch-malaysischer Herkunft, hereingebrochen. Der König rief den madagassischen Gott Zanahari an. Dieser erhörte seine Gebete und schickte ihm einen roten Zebu, der aus dem Meer stieg, zum König schritt und ihn das Kriegshandwerk lehrte. Diese Legende lässt darauf schließen, dass sich die Bewohner der Küstengegend mit einer indischen Volksgruppe vermischt haben. Denn der Zebu ist ein entfernter Verwandter des indischen Höcker-Rendes. Zusammenfassend sind die Ursprünge der madagassischen Bevölkerung im Indischen Ozean, genauer gesagt in Polynesien, Malaysia und Südindien zu suchen.
Die arabische Einwanderungswelle. Die arabischen Seefahrer kannten Madagaskar schon seit dem 8. Jahrhundert unter dem Namen Mondinsel. Noch heute zeugen verfallene arabische Festungen an der Westküste vom Durchzug dieser großen Zivilisation. Diese Festungen dienten den arabischen Seefahrern als Zwischenstationen auf ihrem Weg nach Indien. Auch die Kaufleute, die mit Indien Gewürz- und Textilhandel trieben, machten auf der Roten Insel Halt. Ihre Reisen führten die Araber auch an die Küste Afrikas. Sie überfielen dort Dörfer und trieben Sklavenhandel. Einige dieser Seefahrer ließen sich im Südosten der Insel nieder. Sie lehrten die Madagassen den Sklavenhandel, den Koran, die Sternkunde und die Seefahrtstechniken. Heute sind 8-10% der madagassischen Bevölkerung Mohammedaner und jeden Donnerstag strahlt das Radio eine Sendung auf Arabisch aus.
Die afrikanische Welle. Das afrikanische Bevölkerungselement ist das bedeutendste. 70% der Madagassen sind schwarz. Man nimmt an, dass im 8. und 9. Jahrhundert Bantu-Stämme auf die Insel gekommen sind. Dazu gesellten sich später Sklaven, die von arabischen, französischen, portugiesischen und englischen Menschenhändlern dorthin verschleppt wurden. Aber es gab auch die freiwillige Einwanderung afrikanischer Seefahrer. Zwei Merkmale weisen auf den vorwiegend afrikanischen Einfluss in der madagassischen Zivilisation hin. Die fanatische Verbundenheit mit den Dorfgemeinschaften sowie der Ahnen- und Naturkult.
Die europäische Einwanderungswelle. Auch ein europäischer Einfluss ist feststellbar, wenn auch in viel geringerem Ausmaß. Man vermutet, dass es Piraten, politische Flüchtlinge und Schiffbrüchige an die West- und Südküste verschlagen hat. Legenden und Überlieferungen erzählen von Menschen mit weißer Haut, Lahifuti genannt, die in den Dorfgemeinschaften aufgenommen wurden und den Leuten allerlei häusliche Arbeiten beibrachten. Die Leiter zum Beispiel war ein solcher fremdländischer Beitrag. Er faszinierte die Madagassen überaus und brachte die seltsamsten Geschichten hervor. Denn zuvor war niemand auf den Gedanken gekommen, wozu so ein Ding gut sein sollte. In der Geschichte der Ost- und Südreiche ist auch von einem Weißen die Rede, der im 16. Jahrhundert Aufstände der Madagassen gegen die fremden Kolonialherren angeführt haben soll. Während und nach der Kolonialzeit gewann das weiße Element natürlich an Bedeutung, denn viele Fremde ließen sich hier definitiv nieder und gingen vollständig in der einheimischen Bevölkerung auf.
Die asiatische Welle. Die Ostküste der Insel ist heute von einer Asiatenkolonie besiedelt. Es handelt sich um Nachkommen von Vietnamesen, die im Verlauf der seit 1920 in Madagaskar ausgebrochenen antikolonialistischen Kriege von der französischen Armee aus dem Tonkin-Gebiet deportiert worden waren. Damals verließen die madagassischen Arbeitskräfte massenweise die Plantagen der Kolonialherren, um sich dem Widerstand anzuschließen. Die Franzosen griffen kurzerhand auf ihre Arbeitskräfte in den asiatischen Kolonien zurück und verschleppten aus Pakistan und Indochina hunderte asiatische und indische Familien. Wir möchten die Besiedlungsgeschichte mit der Erzählung vom Truthahn schließen. Man weiß nicht genau, wo, wie und wann der Truthahn auf Madagaskar gelandet ist. Jedenfalls strandete dieses von den Spaniern aus Mexiko mitgebrachte Geflügel irgendwann im 16. Jahrhundert an einem madagassischen Strand. Es war eine Zeit des großen Seehandels mit den Kolonien. Die Insel war damals noch zu 80% von Wald bedeckt. Die Einwohner, die ihrem Natur- und Aberglauben huldigten, sprachen dem Wald schreckliche Kräfte zu. Eines Tages nun erschallte aus dem Wald ein furchtbar krächzendes Gelächter. Großalarm! Alle kriegstüchtigen Männer werden zu den Waffen gerufen. Mit gespitzten Ohren und weit aufgerissenen Augen bebt das ganze Dorf in der Angst vor einem unbekannten Raubtier, dessen höhnisches Kichern rund um das Dorf ertönt. Der Tapferste greift zu seiner Sagaia und seinen Sambis. Der Stammeshäuptling gibt ihm den Segen, dann stürzt er sich unter den anfeuernden Rufen der Frauen heldenmütig in den Wald. Nach einigen Tagen kehrte der Krieger in sein Dorf zurück. Mit Händeklatschen, Trommelwirbeln und Schreien bereitete man ihm einen festlichen Empfang. In der einen Hand hielt er seine Waffe, in der anderen ein undefinierbares Ding. Es war ein Vogel mit einem höchst seltsamen Federkleid. Aber es war jedenfalls ein Vogel. Man scharte sich um dieses unbekannte Federvieh und lauschte den Erzählungen des Kriegers, der noch immer unter dem Schock seines furchtbaren Abenteuers stand. Schließlich wurde der Vogel für ungefährlich befunden. Aber im Andenken an die Angst, die unsere madagassischen Vorfahren seinetwegen ausstehen mussten, heißt er bis heute Vorontzilosa, der Vogel, der ungefährlich war und einen falschen Alarm auslöste.
Bevor wir weiterfahren mit der Geschichte über Madagaskar, geschrieben von Bekoto, hören wir uns ein Lied an von dieser Gruppe, das heisst Marie Roval. La 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 Mahaleo live während einem Konzert in Deutschland.
Zur Geschichte Madagaskars. Die Königreiche. In der Zeit vor dem 15. Jahrhundert spricht man meistens von Einzelstämmen oder isolierten Clans, die alle nach denselben Prinzipien organisiert waren. Die Weisen und der Rat der Alten leiten sie im Sinne einer Moral, die die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Gut und Böse, Freund und Feind, jede moralische Wertung wird allein durch die Bedürfnisse der Sippe bestimmt. Die Menschen leben als Fischer, Jäger und Sammler.